Wer hat denn alles in den letzten 3 Wochen für Markus gebetet? Sind 2 oder 3 da, Markus? Aber 2 oder 3, wo 2 oder 3 zu Gott kommen und eins werden. Und dann taucht auch unser Bruder Markus wieder auf. Schön, dass du wieder da bist, Markus. Wir freuen uns alle. So. Naja, das klingt nach. Ja. Gut, das ist schön. Gut zu hören. Wir wollen auch jetzt beten für diejenigen, die es im Moment schwer haben. Körperlich, seelisch und auch geistlich in Anfechtung stehen. Hier in Hannover, die zu unserer Gemeinde gehören, aber auch in Deutschland und weltweit. Wie auch gerade gebetet, für Geschwister, die unter Druck stehen. Wie unsere Geschwister in Kapitel 13 von der Offenbarung. Unter Druck vom Tier, vom Drachen und seine 2 Mitarbeiter, die Tiere. Der eine ein Politiker, der andere ein religiöser Führer. Es gibt viel Leid in dieser Welt. Wir haben das Vorrecht, mit Jesus zu leiden, in ihm geborgen, von ihm gehalten, umgeben, eine starke Mauer ist er für uns, ein Fels. Und in Anfechtungen müssen wir nicht zweifeln, verzagen oder alles hinschmeißen, sondern wir können, und das werden wir im Text sehen heute Morgen, dennoch unser Haupt aufheben zu ihm, der Anfänger und auch Vollender, unser Glaubensleben, die Geschichte, seine Familie, die neutestamentliche Gemeinde und alle anderen, die im Alten Testament und während den Trübsal sich nach ihm ausstrecken. Da kommen noch einige dazu. Und die Bibel sagt uns, einige Millionen Juden alleine kommen dazu. Das mit der Erweckung und der Bekehrung ist noch nicht zu Ende. Vielleicht geht es auch erst richtig los. Wir wollen beten. Jesus, wir danken dir, dass wir unsere Augen aufheben können zu dir. Du bist unsere Hoffnung. Dir gilt unser Vertrauen. Und es gibt keinen anderen, der ein Fels ist, eine Burg ist. Es gibt keinen anderen, der treu ist. Es gibt keinen anderen Gott, den wir vertrauen können, außer dir alleine. Auch keinen anderen Mensch, den wir vertrauen können, nur dich und dich alleine. So wollen wir lernen, heute Morgen unser Leben auf dich zu werfen und in dir Hilfe, Vergebung, Kraft und Hoffnung. Und wir bringen dir unsere Geschwister, Jesus, die leiden hier aus unserer Gemeinde, diejenigen, die zu unserer Mitte gehören, diejenigen, die leiden an Leib, Seele oder Geist, die zweifeln. Wir bitten dich, dass du sie über sie wachst und hilfst, dass wir ihnen treu bleiben in der Liebe, während sie leiden. Dass wir Gutes tun ihnen. Und wir bitten dich auch für unser Land, dass du Deutschland segnest. Wir segnen Menschen, die über uns in Verantwortung stehen, und bitten dich, dass du sie segnest. Wir bitten dich aber auch, dass du uns vergibst als Menschen, wenn wir vor dir versagen. Vergib du uns, Herr. Wir bitten dich weltweit für dein Leib, da wo Leid ist, diejenigen, die es schwer haben in der Nachfolge, denen verboten wird, das Wort zu lesen, es überhaupt zu besitzen, die dafür eigentlich sterben müssen, wenn es gefunden wird. Wir danken dir, dass dein Wort in unser Herzen geschrieben ist, und bitten dich, dass du sie erinnerst in ihre Not an der Schrift und es lebendig werden lässt in ihren Herzen. Wir danken dir dafür, dass es uns so gut geht, und bitten dich, dass du das bisschen, was wir dir gerade gebracht haben, lediglich als Zeichen der Dankbarkeit für deine Güte, dass du es segnest. Amen. Wir sind in Offenbarung, Kapitel 14. Letzte Woche haben wir den furchterregenden Drachen und die zwei Tiere gesehen. Und wir haben gesehen, wie sie die ganze Menschheit zwingen, den Drachen anzubeten. Und wer es nicht tut, wird ausgelöscht. Wer die Nummer 666 nicht annimmt, muss verhungern. Wird überhaupt gar keine Rechte haben. Wird wieder kaufen können. Und Ralf Weidauer zeigte mir seinen Krankenschein, und auf den Krankenschein zeigt er mir da, wo 666 steht. Stell dir mal vor, du hast kein Geld zum Einkaufen, kannst dir keinen Zucker kaufen. Wenn du ein Deutscher bist, bist du kein Zucker wie die Schotten, sondern du willst Schmalz, Gänseschmalz. Du kannst deine Kinder nicht zur Schule schicken. Du kannst nicht zum Arzt. Du wirst ausgegrenzt. Das nennt man Freiheit. Das ist Demokratie. Ne? Das ist die Freiheit, die der Teufel uns bringt. Das ganze System. Und wir spüren jetzt schon diese Zwänge, oder die ausgehen von der EU und die Gesetzgebung der EU. Wir dürfen alles, nur nicht das glauben, was in der Bibel geschrieben steht. Das ist uns verboten und werden unter Druck gesetzt. Uns wird Angst gemacht. Wir sehen also, wie derjenige, der Freiheit, dieser Lügner, der uns Freiheit verspricht, durch dem, dass er alles duldet, was unrein ist. Komisch, eigentlich für die meisten ist es so, dass Freiheit ist, das zu tun, was Gott verboten hat. Was ja eigentlich nicht gut ist, was uns zerstört. Teufel sagt hier, zerstört euch. Ich gucke mir das an und lache mir kaputt. Wir haben auch, wie gesagt, nicht nur diese angebliche Freiheit gesehen, sondern die Bindung, in der wir hineinkommen. Und wenn wir das Tier anbeten, da werden wir so, wie das Tier ist. Wir werden, wenn du materielle Dinge anbetest, wirst du in kurzer Zeit ein Herz haben wie ein Stein. Menschen beten Menschen an, sie werden auch so wie die Menschen, die sie anbeten. Das prägt uns. Es geht über. Wir öffnen uns in der Anbetung. Das machen wir doch mit den Händen. Aber nicht nur die Hände, sondern Herzen. Wir nehmen alles auf. Egal, Hauptsache, wir sehen aus wie unser Idol. Na? Ohrring wollte ich sagen. Ohrring statt dem Ohr im Bauchnabel. Unser Idol macht das. Wir machen das auch. Wir nehmen das einfach an. Wir strecken uns auch und öffnen uns. Dinge, die verdreht sind, die uns zerstören. Und zwar nicht nur unser Bauchnabel, sondern unsere Seele und unser Geist. Nun haben wir gesehen in Kapitel 13, wie in der Endzeit der Antichrist angebetet wird und wie er sich erheben wird über alles und sagen wird, ich bin Gott, betet mich an. Wir haben vor Wochen schon gesehen, dass die Juden in diesem Moment erkennen werden, wer der Antichrist eigentlich ist. Denn sie dürfen ja nur den einzigen Gott anbeten. Ich bin, der ich bin, Jahwe. Und sie werden von dieser Not, diese Grausamkeit wird ihnen zum Segen. Die Tatsache, dass das Tier oder der Antichrist oder der Drache sich so offenbart, wie er eigentlich ist, wird ihnen zum Segen werden. Sie werden erkennen, niemals kann er der Messias sein. Niemals. Wenn er sich so erhebt und in den Tempel hinsteht, stellt und sagt, betet mich an. Die werden sich wegwenden von dem Antichrist, vom Tier, und werden sich ihren Gott zuwenden. Und zwar zu Hunderte von Tausend. Jetzt haben wir das Tier gesehen, durch Johannes Augen sozusagen. Er steht da, außerhalb von Raum und Zeit und sieht all dem, was gewesen ist, was ist und was da kommen wird. Er sieht das sozusagen alles auf einmal. Es ist alles unmittelbar präsent vor ihm. Ich weiß gar nicht, wie er das verkraftet hat. Ist sicherlich auch Gottes Gnade gewesen. Er sieht also nicht nur den Antichrist, sondern er sieht das, was Hoffnung vermittelt. Er sieht Licht und Hoffnung. Und zwar, er sieht eine Hoffnung, die viel größer ist als die begrenzte Bedrängnisse. Der Drache ist, oder der Drache sind Grenzen gesetzt worden. Gott führt den Widersacher sozusagen wie ein Ochse bei der Nase herum und benutzt ihn. Gott zwingt den Teufel, dass er sich so offenbart, dass Menschen erkennen können, dass er keine Hilfe bringt, sondern Zerstörung. Johannes sieht nicht nur den Drache, sondern er sieht etwas anderes. Und das lesen wir hier in Kapitel 14. Er sieht das Lamm und die Seinen. Und er schreibt, und ich sah und siehe das Lamm. Stell dir vor, nachdem er den Drachen, also der ist nicht zu beschreiben. Johannes versucht, diese Tiere und den Drachen zu beschreiben, und er findet keine Worte. Von Drache zum Lamm. Und wir haben bereits das Lamm schon gesehen. Das Lamm, das überwindet. Der Drache ist für ihn keine Bedrohung. Er sieht das Lamm Gottes, der in sich geborgen, Kraft zur Erlösung, zur Überwindung geborgen hat. Ein Lamm, das viel stärker ist als ein Drachen. Und zwei Tiere zusammen und alle Mächte der Finsternis. Das ist, was passierte in Gethsemane am Kreuz. Das Lamm Gottes überwand alle Mächte der Finsternis. Und zwar auf solch eine radikale Weise, dass die Erde sich auftat und Menschen, die schon Jahre verstorben waren, auferstanden sind und durch die Straßen gegangen und haben ihre Verwandten begrüßt. Hey, wie geht's dir? Bist du das? Ich denke, du bist tot. Schon 40 Jahre nicht mehr gesehen. Du lebst. Das geschah alles durch den Lamm oder durch das Lamm. Und es stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihre Stirn. Er steht hier auf dem Berg Zion. Dass wir besser verstehen können, was dieser Berg bedeutet, nehmen wir unsere Konkordanz, die beste, die es überhaupt gegeben hat, jemals, und schlagen nach Hebräer Kapitel 12 und lesen vom Verse 18 bis, 22 auf jeden Fall. Zuerst sehen wir hier Mose, der das Gesetz darstellt, das Gesetz darstellt, auf Sinai, auch ein Berg. Und dann sehen wir Zion, Gottesberg, David singt über Zion. Zion stellt die Gemeinschaft mit Gott durch seine Gnade und Barmherzigkeit. Und so werden diese zwei Berge verglichen hier. In Kapitel 12 von Hebräer ab Vers 18 lesen wir, denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte und nicht in Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter. Und nicht zum Schall der Posaune und zum Ertönen der Worte, bei denen die Hörer baten, dass ihnen keine Worte mehr gesagt würden. Also eine unerträgliche Situation. Denn sie konnten nicht ertragen, was da gesagt wurde. Und auch wenn ein Tier den Berg anrührte, soll es gesteinigt werden. Hier kommt der Mensch nicht ran. Hier begreift der Mensch, wie sehr weit weg er ist von dem allmächtigen, heiligen Gott, der sich hier durch das Gesetz, durch Mose offenbart. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken, und zittere. Dort seid ihr nicht hingekommen. Steht hier, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes. Zion ist da, wo Gott lebt, mittendrin unter sein Volk, die Gegenwart Gottes, die auch in der Wolke, wir werden es auch nochmal sehen in diesem Kapitel, in der Wolke sich offenbarte. So war er auch hier auf Berg Zion. Und Berg Zion hat eine ganz besondere Bedeutung, wenn es zu der Zuneigung und Liebe Gottes für sein Volk. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, den himmlischen Jerusalem, Berg Zion genannt. Also eine ewige Stätte der Gegenwart Gottes. Und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung. Hier sehen wir in Offenbarung, wie Johannes mittendrin in den Trübsal, neben all dem, was abgeht, in und durch den Drachen und die zwei Tiere, sieht er das Lamm Gottes, das steht auf dem Berg Zion. Hier haben wir die zweite Wiederkunft Jesu. Und mit ihm 144.000. Wir haben bereits schon in Kapitel 7 gelesen über diese 144.000. 12 Stämme Israels mal 12.000, 144.000. Das haben wir bereits schon studiert. Hier ist eine Zeit vergangen seit Kapitel 7. Wir haben einiges an Not, an Gefahren, an Verzweiflung, an Isolierung, Einsamkeit, Schmerz, ja und Tod. In Kapitel 7 waren es 144.000, jetzt sind es nur noch 143.999. Hier ist die Rede von Versiegelten. Jesus hat gesagt, Vater, er hat gebetet, du hast mir all diese anvertraut und nicht eine von ihnen ist verloren gegangen. Hast du das für dich kapiert heute Morgen? Er wird dich nie loslassen. Du kannst sogar durch den Trübsal gehen, kommst durch. Ich wünsche es dir nicht, ich wünsche es mir auch nicht. Aber sollte es so sein, wenn du vielleicht an deine Verwandten denkst, die sich noch nie bekehrt haben, an deine Kinder, die großen Jungs, die immer noch rebellieren und sich wehren und das Evangelium nicht hören werden. Es kann sein, dass sie durch den Trübsal gehen müssen. Aber in Trübsal wird Gott sich ihnen offenbaren auf eine Weise, wo sie eigentlich, wenn sie das Wort gehört haben, auch wenn sie sich gewehrt haben, wenn sie es aufgenommen haben, dass sie sich bekehren können, wenn ihre Herzen offen sind. Und das werden wir auch im Text sehen. Dass nicht nur die 144.000 evangelisieren, diese versiegelten Juden, sondern die Engel. Da gibt es so eine, ja, es ist ein schlechtes Wort immer, weil wir das so oft hören und es wird verdreht. Ich mag es gar nicht sagen, weil es zum fundamentalistischen Gedankengut gehört. Eine Armee von 144.000, die die Botschaft der Gnade und Liebe und Barmherzigkeit Gottes mittendrin in Trübsal nicht nur verkündigen, sondern darstellen durch dem, dass sie, egal was der Drachen macht, immer, immer überwinden. Dass er sie nicht auslöschen kann, auch nicht eine. Epheser 1, Vers 13. Wir lesen in Kapitel 1, in ihm haben wir, Vers 7, Erlösung. In ihm haben wir 2, in Vers 11, unsere Erbe. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden. Wenn du meinst, dir geht's nicht gut, du bist ein armer Schlucker, dann bekehr dich, du wirst reich. Und du wirst reich mit Reichtümern, die dir kein Mensch nehmen kann. Kein Mensch. Dieser Reichtum in und durch die Erlösung und alles, was er uns noch dazu gibt an Zuneigung und Gaben, materielle wie auch seelische und geistliche Zuneigung, Gaben. In ihm haben wir, nicht werden wir bekommen, in ihm haben wir. Ich will jetzt nicht hier zu Wohlstandstheologie verführt werden. In ihm haben wir zu Erben, sind wir zu Erben eingesetzt worden. Und dann Vers 13, in ihm seid auch ihr, und wir machen einen Sprung, mittendrin versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Das ist zu Ende hin von Vers 13. Also wir sind in ihm erlöst, in ihm haben wir unsere Erbe. Was hast du geerbt? Inka hat vor kurzem ein Häuschen geerbt. Und dann hat sie noch so einen schönen Mann gekriegt. Aber ihr Erbe ist Jesus Christus. Das andere vergeht, auch Dirk vergeht. Ja, stimmt doch, oder? Kann jemand hier, zumindest im physischen Sinn. Sie hat etwas von Gott empfangen, das keiner ihr nehmen kann. Warum? Weil es in ihr ist, das ist ihr Erbe und es ist versiegelt mit dem Heiligen Geist und da kann keiner ran. Da kommt keiner. Wieder zurück zu dieser Zahl. Also es sind immer noch 144.000. Wer aus dem Geist geboren ist, gehört Gott. Gott hat gezeugt einen neuen Menschen und Gott kann niemals sagen, ich kenne dich nicht. Die Geschichte haben wir im verlorenen Sohn. Vor Jahren, als ich in Indien war, habe ich einen armen Menschen auf der Straße, Richard, gefunden. Der war am Verrecken, der war 23, 24 Jahre alt, der wog nur noch ein paar Kilo und war bedeckt wie Hiob. Mit Geschwüre über den ganzen Körper und die waren zum Teil so groß, dass ich ein 5-Mark-Stück reinschieben konnte. Der lebte unter Ratten, die knabberten an ihm rum. Allein, verlassen, nichts hatte er. Hab den Faden verloren. Der verlorene Sohn, genau, danke dir. Gott hat ihn aber gesehen. Und Gott schickte da jemanden vorbei, der ihn sah. Und ich habe gesagt, Richard, wo kommst du her? Kann mich nicht erinnern, es war Süddeutschland. Sag hier, ich schreibe deine Eltern. Er hatte keinen Pass, er hatte kein Geld, hatte kein Zuhause und war dabei zu verrecken. Und ich sage, Richard, ich schreibe mal deine Eltern. Brauchst du gar nicht schreiben. Die wollen nichts mehr von mir wissen. Wieso? Ja, das ist schon 10-mal passiert. Die haben mich schon 10-mal zurückgeholt. Die haben jetzt die Schnauze voll. Ihr habt das nicht geglaubt. Und ich bin nach Hause gegangen, habe geschrieben, keine Antwort. habe über das Büro hier in Hannover die Telefonnummer gekriegt, habe die Eltern angerufen. Er hat gesagt, wenn ihr nicht zurückschreibt, na, dann rufe ich euch an. Dann rufe ich die Eltern an. Und der Vater hat mir gefragt, was willst du denn so ungefähr? Ich habe ihm erzählt von Richard, von seinem Sohn, den ich gefunden habe, der eigentlich im Sterben liegt und keinen Pass hat und kein Geld. Und er hat mir gesagt, für Richard ist uns gestorben und aufgehängt. Und das ist mir nicht nur einmal passiert, das ist mir mit Hippies in Indien mehrere Male passiert, dass sogar die Eltern aufgegeben hatten. Für Richards Eltern war Richard tot. Bin dann, ist eine lange Geschichte, zum Konsulat gegangen und habe über ein Konsulat ihm einen neuen Pass besorgt und ihn Flug bestellt wieder zurück und habe ihn persönlich zurückgebracht nach Deutschland. Wir Menschen lassen einander im Stich. Sogar die Eltern kommen irgendwann dorthin, dass sie sagen, für mich bist du gestorben. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass du dich, so klein wie du bist, so jung wie du sein magst als Teenager, dass du dich Gott zuwendest. In deine Not, in dein Trübsal. Dass du dich zu Gott hinwendest. Denn nur bei Gott ist Hilfe, Geborgenheit. Nur in Gott bist du sicher. Nur in Gott bist du versiegelt. Ich sage dir, meine liebe Frau, nicht einmal in deinen eigenen Mann. Und ich sage dir auch, lieber Mann, nicht einmal in deine eigene Frau. Kinder, nicht in euer Eltern. Wenn Gott Gnade schenkt durch deine Eltern. Aber meine Hilfe kommt. Wo hebe ich denn meine Augen auf? Zu den Berg. Meine Hilfe kommt den Herrn. Zuverlässig ist nur einer. Und das ist Gott. Und ihr seht, in welchem Maße. Das stärkt mein Glaube, wenn ich das lese. Das ist Wahnsinn. Wir haben das doch gelesen, Woche für Woche, wie grausam das war. Wie der Drache und die Tiere sind. Wie sie sich gefreut haben, sich hochgezogen haben, dran Menschen auszulöschen. Und dass sie sogar ja die zwei Propheten getötet haben. Und auch viele andere sterben. Aber wo Gott sagt, nein, gibt's nicht, die tastest du nicht an, passiert nichts. Seht ihr? Und du bist das Auge Apfel, der Auge Apfel Gottes. Und keiner darf dich antasten. Mann, wir müssten so ruhig sein als Christen. Solch eine Geborgenheit. Mann, das ist mein Erbe. Das ist ein Stück meiner Erbe. Solch eine Geborgenheit. Mir kann nichts passieren. Ich bin in ihm geborgen. Zurück zur Offenbarung. Und ich sah und siehe, das Lamm und stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihren Stirn. Ihre Stirn. Was das bedeutet, haben wir letzte Woche gesehen. Können wir heute nicht wieder drauf eingehen. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen ein neues Lied von dem Thron und vor den vier Gestalten und vor den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfraulich. Das darf man eigentlich nicht wortwörtlich. Das geht hier um Treue. Wir haben die Braut, die haben wir gesehen, die Braut, die gebärt, Israel. Und wir haben den Drachen gesehen und die Tiere. Da sind zwei Pole. Eine ist die Braut und das andere ist die Hure, die Hure Babylons, die sich auch in einer von den Tieren offenbart. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfraulich. Die sind dem Herrn treu geblieben. Die haben nicht losgelassen. Die haben sich mittendrin in ihre Not, in ihren persönlichen Trübsal nach Gott ausgestreckt und nur nach ihm. Das ist jemand, der treu ist. Du und du allein bist meine Zuversicht, bist meine Hoffnung, bist mein Fels, bist meine Burg. Nur du und du alleine. Wer das sagen kann vom ganzen Herzen heute Morgen, ist eine Jungfrau. Ich wende mich nirgendwo anders hin. Nur zu dir. In dir suche ich meine Hoffnung. Wenn ich krank bin, klar gibt es Ärzte, Krankenhäuser sind wichtig, spielen eine Rolle. Aber am Ende ist es doch Gott, der durch die Ärzte und die Krankenhäuser heilt, oder? Hast du schon mal einen Arzt kennengelernt, der eine Wunde schließen kann? Ich habe gerade zu tun, die Tage mit deinem Bruder, der eine Wunde hat hier in seinem Knie, das so lang ist, länger als meine Hand und so breit und ich hätte meine Hand so reinstecken können in seinen Knie. Es ist eine Kluft gewesen, vereitert und wollte nicht schließen. Und ich habe das zweimal erlebt. Ich habe das eine von einem Bruder in der Gemeinde in Oberschenkel gesehen. Wie beim Schlachter, aufgeschnitten, 3-4 Zentimeter tief. Das wollte und wollte nicht schließen. Und die Ärzte haben alles getan. Die haben es 3-4 Mal zugenäht. Und es wollte nicht schließen. Wenn Jens da gewesen wäre, hätte er seine Bohrmaschine und Spackschrauben genommen. Schließ nicht! Das machen die Ärzte nicht. Das kann kein Arzt. Die verzweifeln. Könnt euch so viele Geschichten, ich kam aus Indien zurück, mit so einer Wunde unten im Fuß drin. Der Arzt hat 3 Monate dran gekämpft, dass diese Wunde sich schließt. Die haben Abstriche überall in Deutschland hingeschickt, alle Hochschulen, und konnten mir nicht helfen. Und da kommen die Ältesten, diese 4 Dummerchen, legen mir die Hände auf und im Namen Jesus plötzlich heil. Und ich gehe zum Arzt zurück, 3 Monate später. Nee, gar nicht. Ich war jede Woche da bei ihm. Der hat sich die Haare gerauft. Der hat die Tür zugeschlossen, als er gesehen hat, dass ich komme. Die Rollläden runter. Sprechstunde. Sagt Herr Will, ich bin nicht da. Und da komme ich hin, das letzte Mal, nach 3 Monaten, und sage, Doktor, der Herr hat mich geheilt. Und er sagt zu mir, Herr Will, haben wir doch gut gemacht, oder? Er sagt, wie bescheuert können wir noch sein? Es kann keine Wunde heilen. Konnte Hadis Wunde damals, kann Martins Wunde heute nicht heilen. Kein Arzt. Auch diese kleinen Dinge. Haben wir da offene Augen? Haben wir ein Bewusstsein dafür? Leben wir so in Licht, dass wir begreifen, dass er tatsächlich unsere einzige Hilfe ist? Für Leib und für deine Seele, da wo Wunden sind. Da wo Wunden aufklappen. Und dein innerstes Leben offenbar ist für alle und es ist alles so peinlich und du drehst durch. Auch da kann Gott die Wunde schließen. Und Wunde sind schön, wisst ihr? Hadis Wunde. Und eines Tages Martins Wunde. Er wird hingucken. Und er sagt, ja, du würdest sagen, so eine hässliche Naht. Und da wird Hadi sagen, oh, schön. Es erinnert mich an seine Treue, an seine Macht. Es erinnert mich, diese Wunde sagt mir, Jesus ist dein bester Freund. Es wird sichtbar. Und das ist das Thema hier. Da kannst du ganz anders anbeten. Lass uns doch mal weiterlesen. Ich sollte nicht so viel labern, sondern lesen. Die sangen ein neues Lied vor dem Thron. Wieso war das neu? Hier werden bei uns immer wieder neue Lieder. Und die Brüder sind so bescheiden, die schreiben ihren Namen nicht drunter, ne? Sondern sie lassen es einfach. Wir wissen nicht mehr. Aber das neue Lied ist so lebendig, weil ich plötzlich Gott das sagen kann, was ich empfinde. Ganz neu, frisch. Spricht mir aus der Seele. Diese Menschen, die da singen, sind durch den Trübsal durchgegangen und leben noch. Und nur sie können das singen, weil sie das Elend, die Not, die Finsternis, sie sind durch diesen Psalm 23, finsteren Tal mit Jesus gegangen. Und ich sage dir, finstere Täler sind nicht finster, denn Gott sagt, ich bin in der Finsternis. Das ist da. Und da ist mir die Finsternis. Die schönsten Stunden meines Lebens sind in Trübsal gewesen, weil er mir so nah war und mich nicht losgelassen hat. Ich kenne das auch mit meinen Bezüssen, so Schwestern und Brüdern hier in der Gemeinde. Wir sind treu geblieben, Hand in Hand. Trotzdem, dass wir gesehen haben, er hat seine Macken. Auch die Ehe, oder wo wird sie doch reich durch ihre Wunden, oder? Durch die Not. Und sie können singen. Wir haben zwei Wahlen, und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir das hier sagen. Es gibt eine Möglichkeit, dass wenn du in Trübsal bist, dass du Mitleid suchst bei Menschen. Und da war ich in Astern früher. Typischer Alkoholiker. Bevor ich mich bekehrt habe. Ich kannte das Evangelium, meine Eltern waren fromm gewesen und ich wusste, wenn ich zu einer Kirche gehe und von meinen Problemen erzähle und die Bindung, die ich habe in der Sexualität, die Verdrehungen und das Alkohol und dass ich nicht davon loskomme, dann setze ich mich hin und sie weinen alle mit mir. Und ich weine und sie weinen mit und sie streicheln mich. Die haben alle Mitleid mit mir. Und das war eine Sucht. Ich hatte innerlich einen Trieb, Mitleid zu suchen. Und ich habe mich in Mitleid, auf Englisch gebadet, gewälzt. Es war wie Öl auf meine Seele, aber es kam kein Heil. Es hat nichts gebracht. Und keiner konnte mir etwas geben. Keiner hat mich erreicht. Es hat mich leer gelassen. Es war ein Haufen Elend. Ich muss mich im Elend, im Vertrauen auf Gott, das ist Glaube, im Glauben muss ich mich auf ihm werfen. Und ihm allein. Wir suchen so viel Verständnis und Trost bei Menschen. Ständig all diese dumme Ausreden und Entschuldigungen, die uns nicht weiterbringen. Ja, ich hab's getan, aber ja, es war so schwer. War so allein. Keine Mama und kein Papa. Kein Geld. Fremdes Land. Und die weinen dann alle mit. Ist Quatsch. Du wirst nie so anbeten können, wenn du nicht in Vertrauen auf Gott, im Glauben, mit ihm alleine, du gehst alleine durch den finsteren Tal. Dein Mann und deine Frau sind irgendwo da, aber die sind auch in der Dunkelheit. Die erreichen dich auch nicht. Und wenn du einmal entdeckt hast, dass er ein Freund ist, wie gesagt, der treu ist und dich nie lässt, der dir helfen kann, der dich wieder aufrichtet und aus dem Tal herausführt oder hindurchführt, besser, nicht plötzlich herausreißt, nein, er führt dich. Es ist ein Prozess und in diesem Prozess lerne ich Gott anzubeten. Wir haben früher gesungen, Markus, Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich weiß. So mit 400 jungen Hippies. Nach außen hin fertig. Lange, fettige Haare, stinkende Füße, speckige Jeans und diese Armeejacken, wie hießen die, diese? Ha! Aber innen drin im Herzen, äußerlich war alles wirklich fertig. Aber wir konnten singen und ich sagte, das hat mich bewegt, als ich dazukomme und gesehen habe, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, Jesus lebt. Das musst du erlebt haben. Erst dann kannst du so singen. Und ich kann nicht erleben, wenn ich nicht hindurchgegangen bin mit Jesus. Das geht doch nicht, Kinder. Wohlstandstheologie ist eine Lüge, ist eine Täuschung des Menschen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und sie sind da, weil sie jungfräulich sind, ihren Herrn treu. Sie rufen ihm an und nicht andere. Und ich sah Vers 6, einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium. Mein Evangelium ist normalerweise auch ewig hier am Sonntag. 10 Minuten habe ich noch. Das ist die Ewigkeit vorbei, Peter Will. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf den Erden wohnen. Allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde meines Gerichtes ist gekommen und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Hier in Kapitel 13 haben sie alle das Tier angebetet. Er hat ihnen versprochen, das, was ihre sündige Seele haben will, zu geben. Sie haben ihre Seelen ihm verkauft, sich abstempeln lassen, 666, und das bekommen, was ihre sündige Seele haben will. Statt das zu tun, was die 144.000 tun. Und das ist Gott anbeten. Hey, das ist so gut. Lass uns doch Sonntag für Sonntag kommen und diese halbe Stunde und lass uns doch Gott anbeten, egal, ob wir krank sind, ob das mit dem Glauben wankt. Es ist ein Zeichen des Vertrauens. Es ist keine Heuchelei, wenn du es vom Herzen machst. Gott anbeten. Herr, du bist gut. Ich sehe die Wunden. Du hast mich bisher geführt, bis da, wo ich heute bin. Du wirst mich weiterführen. Die beten hier im Geist und der Wahrheit und geben Gott die Ehre und nicht den Menschen, 666. Da wird dem Mensch die Ehre gegeben. Vers 8. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Dazu kommen wir noch in Kapitel 17. Das ist die Hure Babylon, wovon ich vorhin sprach. Denn sie hat mit den Zornesweihen ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Sie hat alle mit sich hineingerissen, wie wir gesehen haben, mit dem Drachen. Er holt aus mit seinem Schwanz und reißt alle mit nieder. So ist die Hure Babylon. So religiös, so heilig. Die Hüte, das Gold, die Gewänder, die gefalteten Hände, die blasse Gesichter. Die sind so heilig. Lies mal in der Zeitung, wie heilig sie alle sind. Steht geschrieben. Die ganze Welt lästert drüber. Was ist die Antwort da, wenn das wirklich eine Kirche ist, die den Herrn folgt, ist doch ein weltweites Bekenntnis. Tiefe Buße. Alles loslassen. Was? Diese Macht und all dem Geld? Nee, entschuldigt, dass sowas passiert bei uns. Wir bitten um Entschuldigung von Vergebung durch Jesus Blut liest du ganz selten. Ganz selten. Es passiert doch alle Menschen. Wir sind doch nur Menschen. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild nimmt und das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor dem heiligen Engel und vor dem Lamm. Wo seid ihr Alphasöhner? Kein Raum dafür. Wo ist meine Lieblingsansagerin? Wie heißt sie? Alles wird gut. Ich krieg das Kotzen. Tut mir leid, ist ein hartes Wort. Vielleicht ist es sogar abstoßend für einen. Tut mir leid, ich entschuldige mich dafür. Aber es kotzt mich an. Mir dreht sich den Magen, wenn ich das höre. Es gibt ein Gericht. Gott hält sein Wort. Auf was das Gericht. Und für mich ist eine Warnung. Ich bin so dankbar, das ist klar. Warum? Ich möchte nicht zur Hölle. Da wende ich mich lieber zu ihm und bitte ihm immer wieder um Vergebung. Und wenn es jeden Tag 200 Mal ist, wende dich immer wieder an ihm. Hör nicht auf. Und es gibt der Tag, wo du auferstehen wirst in der Kraft und überwinden wirst diese Sünde. Dass Gott das immer wieder zulässt, es ist nur, um dich zu zerbrechen, damit du lernst, dich auf ihm zu werfen. Deswegen passiert das immer wieder. Er tut es für dich und hat selber dafür geblutet. Du bist umgeben mit der Gnade Gottes. Gott holt dich raus. Gib nicht auf. Hast du gehört? Gib nicht auf. Und ich ringe gerade mit einer Schwester, die so gut zu uns gewesen ist. 20 Jahre lang hat sie uns begleitet. Und so viel Barmherzigkeit geübt für unsere Familie, für unsere Kinder, ganz besonders einen Sohn, der im Sterben lag. Jahrelang. Und jetzt ringt sie selber. Sie ist am Verzweifeln. Und ich sage zu ihr: Helga, heißt du nicht? Gib nicht auf. Helga, lass nicht los. Helga, lass nicht los. Jesus in dir ist uns so treu gewesen. Der Geist Gottes in dir hat uns so viel Treue erwiesen. Lass ihn nicht los. Er lässt ihn nicht los. Und ich kann nichts machen, außer beten. Helga, Gott, schenk Gnade, dass sie nicht loslässt. Und sie ist am Verzweifeln, weil sie mit dem Elend, was sie sieht, nicht umgehen kann. Erschreckend. 5 Minuten genügen für mich, wenn ich die Person besuche. 5 Minuten reichen, da bin ich am Verzweifeln. Da weiß ich nicht, wohin. Ich bin froh, dass ich raus bin. Und sie muss damit leben. Hey, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, ich sag dir, jahrelang. Wir sind da, um einander Hoffnung zu machen und einander aufzuerbauen. Dafür ist die Gemeinschaft da. Und das fehlt, Helga, die Gemeinschaft der Geschwister. Komm in die Gemeinschaft, lass nicht los. Er ist treu. Welcher Vers war das? Ist jetzt gleich 4:15. Du hast ein paar Verse mehr jetzt, Jörg, für nächste Woche. Aber es ging ums Gericht. Das Gericht kommt. Aber in dem Ganzen gibt es hier Hoffnung für diejenigen, die nicht versiegelt sind. Wir haben die 144, die versiegelt sind. Wir haben aber andere Gläubige, die in diesem Sinn nicht versiegelt sind und sterben müssen. Seht ihr, wir sehen das. Wieder zurück zu Nordkorea. Da haben wir Geschwister, die sterben müssen. Afghanistan haben wir gerade einen lieben Bruder in unserer Mitte, hat Angst, dass er sterben muss mit seiner Familie wegen seinem Glauben. Wegen seiner Bibel. Und sie sterben, diese Männer, Frauen und Kinder, werden platt gemacht. Also es gibt nicht nur die 100. Ja, vielleicht gehören wir im gewissen Sinn, oder? Ist das nicht Gnade? Mit welchem Recht lebe ich, während mein lieber Bruder in Nordkorea sterben muss? Es gibt beides, aber lass uns weiter lesen hier. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sind diejenigen, die verdammt werden. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild. Und wer das Zeichen seines Namens annimmt, hier ist Geduld der Heiligen. Wer glaubt, kann warten. Geduld. Wenn ich weiß, dass er treu bleibt, dann kann ich warten. Wenn ich nicht warten kann, ist, weil ich nicht glaube, dass er das eigentlich kann, dass er das tun wird. Hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und ich hörte eine Stimme von Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten. Hör mal zu. Tod ist doch kein Segen. Ja, doch, doch. In den Trübsal, da wo die sind, ist Tod. Und wir haben gelesen, dass die Nichtgläubigen sich ausschrecken und sich den Tod wünschen und es nicht genehmigt bekommen. Haben wir gelesen. Und das ist Qual. Selig sind die Toten, die in den Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal. In ihm finden wir Ruhe. So viele alte Menschen sagen, ich will meine Ruhe jetzt, ich will nur sterben. Sie sind nur selig, wenn sie in Christus sterben. Hier steht in Jesus. Und zum Abschluss jetzt ist Schluss mit 1. Korinther 15. Da wird uns dieser Segen ganz deutlich dargestellt. 1. Korinther 15. Und ich kehre nicht mehr zurück zur Offenbarung, sondern das wird mein Bruder nächste Woche tun. Und da steht, der Tod ist verschlungen in dem Sieg. Tod ist ein Zustand. Tod ist, wir denken, Tod ist nichts. Deswegen nehmen sich Menschen das Leben, weil sie denken, da ist nichts mehr. Nee, da geht es erst los. Die werden nie zur Ruhe kommen. 15,55, entschuldigt. Kommst nicht zur Ruhe. Menschen in der Hölle kommen nicht zur Ruhe. Stell dir das mal vor. Die drehen durch die ganze Ewigkeit. Der Tod ist verschlungen in dem Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Für sie ist der Tod ein Segen, weil sie in Christus sterben. Und wer mit Christus stirbt, Römer Kapitel 6, was passiert mit derjenigen, der in Christus stirbt? Aufersteht wo? Um ewig mit ihm zu wandeln. Tod ist nur eine Sache der Zeit. Wir sterben doch alle, oder? Und wir werden alle sterben, wenn Jesus nicht vorher kommt, oder? Bedenke daran. Die Bibel sagt, denk daran. Ich denke jeden Morgen daran. Ich rasiere mich schon mit geschlossenen Augen, weil ich das nicht sehen kann, was ich da sehe. Der Tod. Oh, schrecklich. Nee, ist gar nicht. Paulus sagt, steckt in mir. Es ist Fleisch und es stinkt und es ist vergänglich. Dass es stinkt, weiß meine Frau. Lass uns doch hier ganz nüchtern sein. Durch den Tod finden wir Erlösung in Ewigkeit, ewiges Leben. Der Tod ist eine Tür für dich und für mich und da müssen wir durchgehen. Und wir haben davor Angst. Aber ich habe so oft Menschen gesehen in Frieden dadurch und das ist ein Vorrecht. Weißt du, wenn deine Verwandten und Freunde, gerade diejenigen, die gläubig sind, besuch sie in Krankheit, bete dafür, dass du mit dabei sein kannst, wenn sie gehen, dann ist es ein besonderes Erlebnis. Die gehen von der Zeit in die Ewigkeit hinein. Es gibt einen Ami, der singt ein Lied und singt über den Tod und sagt, ich gehe, I'm going to another room. Ich gehe in ein anderes Zimmer. Früher habe ich als kleiner Junge so gern bei meiner Tante gesessen mit einem roten Apfel vom Feuer, wo es draußen kalt, wo Schnee lag. Und das war so schön bei meiner Tante, da in der Küche, da wo der offene Ofen war, wo sie drauf gekocht hat. Es war so gemütlich. Und ich wollte da gar nicht raus. Ich wollte da immer bleiben bei meiner Tante. Das kleine, denke ich heute noch, und ich träume sogar davon. Da habe ich so eine Art Bild davon. Ne? Aber ich kann mich erinnern, ich dachte, das ist alles, einfach bei ihr zu sein, als kleiner Junge. Es war eine tolle Frau, sie hat mir Geschichten erzählt. Das war, ich habe das Leben da in diesem Raum genossen. Aber da bin ich dann, sie musste raus zum Einkaufen und sie schickte mich, geh zu deinem Onkel. Ich dachte, ja, der Onkel ist ja auch noch da. Und da gehe ich raus aus der Küche entlang diesen kalten Flur. Der war lang und kalt. Bis ans Ende, da wusste ich, da ist Wohnzimmer. Mach die Tür auf, da sitzt mein Onkel mit einem roten Apfel in der Hand, rosige Wangen, mit seiner Zeitung vom Kamin im gemütlichen Sessel, so richtig gelassen, in Frieden, ruhte sozusagen vom Kamin, ne, und hat das Leben genossen. Das Leben bei meiner Zeit, meine Tante war die Zeit. Den Weg, den Flur entlang, das war den Weg durch den Tod hindurch. Und im Wohnzimmer bei meinem Onkel war es 10-mal so schön wie meine Tante. Mir ist das gar nicht. Wir gehen von einem Zimmer ins andere. Tod, wo ist dein Stachel? Das ist für mich ein Siegesruf. Stachel ist genommen. Und du und ich, wir werden in Ewigkeit mit ihm leben.